Einsam Prinz Charles, Hartmut Briebe und Manfred Siebert gemeinsam. Wir sind alle im selben Jahrgang und werden langsam alt. Und der von mir geschätzte Manfred hat auch noch ein anderes Lied über den Besuch in Gottes Haus, so mit Augenzwinkern getextet. Da handelt so eine Zeile. Und die Bank ist uralt und steinhart und sie knarrt, wenn ich nach dem Rechten sehe und nach dem Linken. Und er wird abgelenkt von allem Möglichen. So geht's mir dann im Altenberger Dom, wenn ich mir da mal zu den wunderbaren Konzerten bin. Das ist tatsächlich so steinhart, uralt, steif. Kirche, ach schrecklich, oder? Ich rede nicht von unserer. Aber von damals, die Fortsetzung dessen, was uns Steffi gelesen hat. Der triumphale Einzug. Dann ging Jesus nach Jerusalem hinein in den Tempel und besah sich rings um alles. Und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien. Am nächsten Tag ging er in den Tempel und fing an, die Verkäufer und Käufer im Tempel auszutreiben. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gefäß durch den Tempel trug. Und er lehrte sie und sprach, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets heißen für alle Völker. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Soweit in Markus 11, in Matthäus 21 geht es so weiter. Und es kamen Blinde und Lahme zu ihm im Tempel, und er heilte sie. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten sahen, was er tat. Und dass die Kinder im Tempel laut schrien, Hosianna dem Sohn Davids, und sie entrüsteten sich. Und sie sprachen zu ihm, hörst du nicht, was diese singen und sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und der Säuglinge, hast du dir Lob bereitet? Und da trachteten sie danach, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Wie schaffen wir es, ihn umzubringen? Sie haben es in wenigen Tagen geschafft. 4, 5 Tage später, zeitgleich, wie wir jetzt Palmsonntag und in die Karwoche gehen und Kreuz und Auferstehung feiern werden am kommenden Wochenende. Was für ein Geschehen. Wir nennen das laut Bibelübersetzung die Tempelreinigung. Was musste denn da sauber gemacht werden? Eine doch sehr merkwürdige Aktion. Der Willkürakt eines Fanatikers, Tumult im Tempel, unkontrollierte Affekthandlung, wo jemand seinem Ärger Luft macht. Ja, Jesus, der Revolutionär, sagen etliche, da hat er einmal gezeigt, was er wirklich wollte, kräftig aufräumen. Oder war es sogar ein misslungener Putschversuch? Ach, es gibt Deutung noch und nöcher, vielleicht sogar der Willkürakt eines Fanatikers. All das genauso Legende und unzulässige Ergänzungsfantasie. Ich halte viel von Ergänzungsfantasie, aber an mancher Stelle muss man sagen, halt stopp, das geht in eine verkehrte Richtung. Dazu kommt noch, dass einige sagen, naja, er hat ja mit einer Peitsche die Leute rausgeprügelt. Da in Johannes 2 steht, aus den herumliegenden Binsenstricken, wollen wir gleich noch erklären müssen, machte er sich wohl so etwas und hat gesagt, also in Zeichensprache, hier muss aufgeräumt werden. Mit diesen Zuständen hört es jetzt auf. Ach, er sollte doch den Tempelstolz verherrlichen. Und nun macht er alles kaputt. Räumt das Händlermobiliar aus? Ja, was ist das da denn im Tempel? Also Tempel, müssen wir uns vorstellen, ist in Jerusalem nicht ein Gebäude, sondern ein Stadtteil. Ein ganzer Stadtteil. Ein Riesenvorhof, ein Riesenplatz von 300 mal 400 Metern, vollen Säulenhallen umgeben. Und mittendrin natürlich der große viereckige Tempelkasten mit 13 Stufen hinauf. Da drin das Heiligtum, die heilige Versammlungsstätte. Und dann das Allerheiligste, durch einen Vorhang abgetrennt, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr Zugang hatte, symbolisch, hier wohnt Gott. Da sagt man den Kindern, pst, leise sein. Aber alles, was sich hier ereignet, spielt sich ab auf dem äußeren Vorhof, auf diesem Riesenareal. Da gibt es den ersten Vorhof, ganz außen, da durften alle stehen, gucken und auch rumlaufen. Und hier steht ja auch, Jesus hat also gesagt, das geht nur nicht, dass ihr das als willkommene Abkürzung benutzt von einem Stadtteil in den anderen. Das ist immerhin auch Tempel. Der äußere Vorhof für alle, für die Heiden, für die Völker. Und dann eine Abgrenzung. Zutritt nur für Juden. Der nächste, der innere Vorhof. Zu unserer Vorstellung, was Tempel ist. Also das, was sich hier abspielt, war ein großes Open-Air-Event. Und fand nicht in der Kapelle statt oder wie auch immer für unsere Fantasie. Der Tempel. Von Herodes zu einem Prachtbau gestaltet. Der erste Tempel Salomos 950 vor Christus, schon ganz stattlich, aber für damalige Verhältnisse, was wir würden heute sagen, ziemlich bescheiden. Nach 400 Jahren zerstört durch diejenigen, die Jerusalem erobern und durch Serubbabel dann wieder errichtet, ein bisschen wieder ein Versuch, den salomonischen Tempel schön herzustellen, aber doch kümmerlich. Und der Herodes tut dem Volk einen Gefallen und macht den Prachtbau draus. Den Stolz der Stadt. So, nun kommt Jesus und räumt auf. Was macht er denn da? Er stört den Tempelbetrieb. Der sah so aus, dass alle Festpilger, jetzt besonders zum Passafest, das bevorstand, die von weit her kommen, erst einmal Eintritt bezahlen mussten. Kollekte können wir heute noch. Aber dazu musste man seine römischen Münzen umtauschen in die altjüdische Schekelmünze. Das war im Tempelbetrieb das gültige Zahlungsmittel. Also gab es die Wechselbankhalter, die Geldwechsler. Und man musste sich sein Opfertier kaufen, denn wer brachte schon sein Schaf von weit her über die Berge, sondern da kaufte man an Ort und Stelle. Und wenn das Geld für das Schaf nicht reichte, dann doch wenigstens für die Taube. Also war das zugleich ein Viehmarkt. Gut, warum? Weil man das brauchte, für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. Denn da wollen wir Gottesdienst feiern und das braucht man. Natürlich nur die gläubigen Juden. Die Heiden durften von außen mal zugucken, was machen die denn da? Erinnert mich an einen Stempel, der bei uns im Jugendwerk immer verwendet wurde, wenn es um Pakete, Briefe und Mitnahme in den damals anderen Teil unseres Vaterlandes ging. Da mussten wir den Stempel darauf drücken, nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. Dann ging das durch bei der Post und beim Zoll. Also ein Ritual, das war wichtig, damit das überhaupt funktionierte, der Tempelbetrieb für uns, denn das ist ja unser Tempel, nicht wahr? Dieser Text wurde, so habe ich das früher als Kind verstanden, immer als abgehandelt, als Thema, was darf man in der Kapelle und was nicht. Kennt ihr das noch? Psst. Und vor allen Dingen, da muss alles so bleiben, wie es immer ist. Ich rede jetzt nicht von uns hier oben, aber man erlebt ja nur wirklich skurrile Dinge. Ich bin jetzt in einer 12. Baptistengemeinde Mitglied und muss manchmal überlegen, ach ja, guck, das gibt's ja auch noch. Dass es ganz normal zugehen kann in einem ganz anderen Tempel. Ein Tempel? Moment, ein Gotteshaus? Wir wissen längst, da wohnt Gott nicht, aber ein Haus, in dem man ihn finden kann. Also da darf letztlich alles sein, was Christen gut tut, was zu einem Leben dazugehört. Da darf man die Tische zusammenstellen und essen und trinken und fröhlich sein und was weiß ich, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das tut der Heiligkeit und Würde eines Gotteshauses keinen Abbruch, sofern das denn nun möglich ist. Nun hatte ich mehrmals die unschöne Aufgabe, diese schrecklichen, zur Barrikade entarteten Bankreihen aufzulösen und in ein mobiles Gestühl umzuwandeln. Es war ein Kraftakt jedes Mal. Warum? Dass Gotteshaus ein Haus wird, wo Gemeinde leben kann. Natürlich geht das in unseren Kirchen und Kathedralen nicht. Das sind auch Gotteshäuser mit einer anderen Vorstellung. Aber da wird eben eine andere Art von Gemeindeleben gefeiert, auch Gott zur Ehre. Aber nicht das Thema, bitteschön, was darf man in der Kirche oder was nicht. Ich habe noch vor Augen die aus Osteuropa zu uns gekommenen, die am Sonntagnachmittag uns um 15 Uhr vor der Türe begegnen und sagt, da gehen wir heute nicht rein. Warum? Ja, wir hatten die Tische hergerichtet zu einem Gemeinschaftsfeier. Ich glaube, es war Erntedanknachmittag. Das ist heute ein Gelage. Das gehört sich nicht in Gottes Haus. Kennen wir sowas? Ach ja. Nee, hier nicht. Wunderbar. Wir haben ja viel dazugelernt. Oder die Diskussion, ja, wir brauchen neue Fenster, liebe Gemeinde. Wir wollen eigentlich, ach ja, wie hier, normales, schönes Fensterglas nehmen und diese alten Milchglas-Dinger endlich entsorgen. Nein, das geht ja nicht, dann könnte man uns ja sehen. Ach, schrecklich, wenn man uns sieht. Nichts Besseres. Seht sie, die, die mich ehren. Und guckt herein und guckt nicht, sondern kommt. Was tut Jesus hier? Er reklamiert den Tempel dafür, was er sein sollte. Man muss schon genau sehen und nachschauen und lesen, dass es hier auf ein Wort ankommt in der Bibel. Mein Haus soll ein Haus des Gebets heißen für alle. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ja, zunächst mal ist ganz klar, die Tempeldiskussion hat sich längst erledigt. Das Lied ist ja ganz richtig. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Kapelle, die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit. Grund. Neutestamentlich, Jesus ist dort, wo die sich versammeln, in seinem Namen, da ist Gott. Er selber ist sogar der Tempel, der neue Tempel. Also egal wie und wo, ob in einer Buschhütte in Kamerun oder ob er im Freien, wo Menschen im Namen Jesu versammelt sind, da stellt sich Gott dar. Da ist Tempel, ob mit oder ohne Dach. Es ist, wenn wir heute Kapellen und Kirchen haben, im Grunde nichts anderes als eine Versammlungsstätte, kann ein einfacher Zweckbau sein, muss nicht kathedralhaft schön ausgeschmückt. Nichts gegen wunderbare Architektur, wenn sie den Zweck erfüllt. Aber die Stätten sind nicht mehr entscheidend. Das war zur Zeit Jesu eigentlich schon geklärt. Die Frage, wo darf man anbeten? Gott ist nur in Jerusalem. Nein, sagten die Samaritaner, der ist auf dem Gerizim bei uns. Und Jesus sagt, die wahren Anbeter sind die, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht der Ort und die Stätte ist entscheidend, sondern was da geschieht, was sich ereignet. Also das letzte Plädoyer natürlich bei uns, ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, was bei uns sein darf. Habe ich doch vor 2 Wochen gelesen in einer Zeitschrift, die im Namen der Evangelischen Allianz Herausgeberschaft erscheint. Bobbycar-Rennen im Kirchenschiff. In Kassel dient eine evangelische Kirche als Rennstrecke für Kleinkinder mit ihren Bobbycars. Sie haben nebenan eine Kindertagesstätte, die platzt aus allen Nähten und die Kirche wird nur an wenigen Stunden von der Gemeinde genutzt. Um sie besser auszulasten, verbringen die Kinder dort ihre Zeit. Ach, Bobbycar-Rennen, herrlich. Geht bei uns nicht so gut, ne? Ist kein Gefälle. Und die Akustik fehlt ja auch. Also Bobbycar mit Respekt. Wir haben mal 7 Jahre neben einer riesigen Kindertagesstätte in Essen gewohnt, so richtig eingemauert. Morgens um 10 gehen die Garagentore auf und die Kids kriegten ihre Bobbycars. Da musste man flüchten. Vor dem Gedröhn, wer das kennt. Ich war froh, wenn die halbe Stunde über war oder wenn Ferien war und sowieso gar kein Kindergarten stattfand. Aber lass die Kinder. Die Kinder? Na gut, ich bin auch nicht scharf auf eine Dialogpredigt, wenn hinten immer andere noch was anderes predigen. Aber bitte Kinder, hallo, kommt herein. Jawohl, Stichwort. Diejenigen, die sagen, die Kinder stören, können sich nicht auf Jesus berufen. Der sagt, was wollt ihr denn? Hör mal, die rufen doch das Messias-Geheimnis raus. Das musst du doch verbieten. Wieso? Aus dem Munde der Unmündigen hast du dir ein Lob bereitet. Steht doch in den Psalmen. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht? Was ist das? Weil es so dreckig ist? Und weil das so laut ist oder was auch immer, nein. Das deutsche Wort Räuberhöhle ist eigentlich ein sehr vornehmes Wort, wenn man es ins Lateinische überträgt. Privat. Privat heißt auf Deutsch beraubt. Habe ich zumindest im Latein gelernt. Privat. Ach so. Da geht man in eine Stadt und findet eine wunderbare Parkanlage, Schild privat, das heißt betreten verboten. Da darf nur der Eigentümer und seine Familie rein. Da wollen wir ein Lokal aufsuchen und dann steht im Eingang, heute geschlossene Gesellschaft, privat. Nein, nein, das sind wir nicht. Sein Haus hat offene Türen, will alle zu sich führen. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt dich. Jawohl, richtig. Unsere Tür steht ja nicht immer offen, das hat seinen guten Grund. Aber wir sind ja so klug, wenigstens zu zeigen, wie man reinkommt. Es ist schon passiert, dass ich mit meiner Frau mich auf den Weg machte, mit der Bahn hingefahren und wir standen abends vor verschlossener Tür. Zur Chorübstunde in einem großen Chor. Wir kamen nicht rein. Wir mussten zurück, haben nachher gefragt, ja, was ist denn, wir kamen nicht rein. Ja, da müsst ihr jemanden anrufen, der macht euch auf. Und wer ist das? Ja, ich muss mal eben nachgucken, ich weiß die Nummer selber nicht. Sein Haus hat offene Türen, geschlossene Gesellschaft. Und das sagt Jesus hier, liebe Leute, was macht ihr denn? Zutritt nur für Juden? Es sollte für alle eine Stätte sein, wo sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Gott, auch den Herrn Israels, kennenlernen. Und deswegen diese drastische Zeichenhandlung. Ich denke, Jesus hat nicht dort in herrischer Manier alles Mögliche angestellt, sondern hat deutlich gemacht, wie in einer prophetischen Zeichenhandlung im Alten Testament, wo Jeremia kommt und einen Krug zerschmettert. So geht das Leben des Volkes zu Bruch, wenn ihr nicht auf Gott hört. Die zerschmetterte Schale neulich war ja im Rucksack. Da passierte so nicht so viel, ne? Aber das muss gescheppert haben im Tempel. Oder da kommt Jeremia mit einem Joch auf der Schulter und zeigt damit, hier ereignet sich etwas, das lässt euch Gott mitteilen. Und hier teilt Jesus mit, hört mal, ihr habt den Tempel privatisiert. Für euch, für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. Hauptsache, wir haben unser Leben mit Gott arrangiert. Das Volk Israel hatte seinen Auftrag verloren. Wir sind Gottes Volk, wir sind berufen. Die anderen können ja von draußen zugucken, was wir hier so machen, wenn sie überhaupt gucken dürfen. Und das wird für mich transparent für den Auftrag der Gemeinde des Neuen Testaments. Ich weiß, es ist uns längst bekannt. Wir sind nicht für uns selber berufen, sondern für alle. Natürlich nicht für alle, aber doch für jeden, der könnte und wollte. Und da bleibt unsere Aufgabe, als Aufgabe aller Zeiten, haben wir uns schon sehr aneinander gewöhnt und haben wir uns so lieb und so wunderbar, dass andere sich schon ausgegrenzt und nicht angenommen fühlen. Allein durch unsere Gewohnheiten, Rituale, die stellen sich automatisch ein, je näher man sich kommt. So sehr ich dieses Lied mache und auch vertrete, Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit. Wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Also natürlich, wenn ihr Liebe miteinander lebt, dann wird man an euch erkennen, dass Christus unter euch ist. Man kann sich aber miteinander auch schon so gut lieben und vertrauen, dass man merkt, Mensch, wir haben auch die Aufgabe, die Nächsten und die anderen zu lieben und ihnen gerecht zu werden. Ja, und da würde ich gerne ein Buch drüber schreiben, noch über all das, was man so erlebt hat in über 40 Jahren. An ungewollter Ausgrenzung, an Ritualen, gut für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. Und wir merken es gar nicht. Da war eine Gemeinde in zu kleinem Gotteshaus, ein schönes Problem. Und es wurde ein Lied gesungen, das habe ich noch im Ohr. Hier ist mir wohl in Gottes Heiligtum, so uralte Glaubensstimme. Es ist noch Raum, mein Haus ist noch nicht voll, es sind noch Plätze da. So hieß das Lied. Es war auf dem letzten Platz besetzt. Der Gottesdienst musste übertragen werden in einen Nebenraum über Video. Ein schönes Problem. Aber dass es hieß, wir platzen aus allen Nähten. Wir müssen neu bauen. Das war noch eine schwierige Aufgabe. Man weiß mittlerweile, wir haben das Problem leider nicht mehr zurzeit, ein Raum, der zu über 80% besetzt ist, wirklich einladend, der signalisiert, da ist nichts los, da ist halb leer. Wenn es weniger als 50-60% sind. Also bitte mobil anpassen, dass die Gesellungsform einladend ist. Unsere Sprache, unsere Texte, unsere Lieder, all das, was wir äußern. Und ich weiß, man wird im Lauf der Jahre betriebsblind und wie Gottes Volk in Israel gar nicht mehr merkte, es ist doch alles gut, es reicht doch für uns. Und Jesus sagt, passt mal auf, ihr Volk Gottes, und was wir im Neuen Testament längst wissen, wir sind nicht für uns selber da. Wird mir unvergessen sein, Einladung in eine Nachbargemeinde, die ihr Kirchenjubiläum feiert im Süddeutschen. Der Ortsbürgermeister muss natürlich einen Gruß ausrichten, kommt nicht selber, aber schickt irgendeinen seiner Dezernenten, der liest im Auftrag des Herrn Bürgermeisters vor und will der Gemeinde damit ein Kompliment machen. Die hiesige Baptistengemeinde errichtete sich vor 50 Jahren ein Gotteshaus zur Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse. Stimmt. Und hat die gekannt. Dann hat sich gegrinst, das merke ich mir. Religiöse Bedürfnisbefriedigungsanstalt, nee, kann nicht sein. Nicht meine Bedürfnisse, sondern für die anderen, die sollen hier Jesus verstehen lernen. Und was wir so gerne hören, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, wird leider unvollständig zitiert. Ein Wort davor vergessen wir immer. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und was steht davor? Geht an die Arbeit, widmet euch eurer Aufgabe, geht hin, bringt den Menschen bei, dass das Evangelium verstehen wird. Lehret sie und tauft sie und sorgt dafür, dass sie dranbleiben. Und siehe, ich bin bei euch. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass je mehr wir unseren Auftrag vergessen, umso Probleme wir innerkirchlich haben. Naja, es gibt wirkliche Blockaden, die können so schwerwiegend sein, dass man daran arbeiten muss. Aber daran kann sich nicht der Auftrag der Gemeinde auf ewig festmachen. Ach, wir haben Konflikte. Es gibt kein konfliktfreies Leben. Und ich habe dann mitbekommen, wie manche Konflikte sich auf einmal von selber lösen, wenn man sich gemeinsam an die Aufgabe macht. Ne? Wie heißt denn Gemeinschaft, so deutsche falsche Etymologie, aber Gemeinschaft ist da, wo man gemeinsam schafft, okay. Noch im Ohr, was sagte unser französischer Nachbarpräsident, unser westliches Verteidigungsbündnis ist Hirntod. Hirntod? Es ist Wahnsinn, wie wir zusammenarbeiten können, wenn wir merken, wir werden gemeinsam gebraucht. Und alle Welt schließt sich zusammen. Das lassen wir nicht zu, dass hier ein Volk ausgerottet wird. Dann vergisst man alle Meinungsverschiedenheiten und Konflikte. Wir haben einen Auftrag. Ach, wie gut. Es ist nicht so, wie ich es mitbekam, dass die Lehrerin mit der Grundschulklasse in Heimatkunde, so hieß das damals, sagte, wir müssen ein bisschen was unsere Stadt kennenlernen und jetzt gehen wir heute am Montag mal in unsere schöne große Stadtkirche. Zu Hause mussten sie einen Aufsatz schreiben, so 7, 8 Jahre in Jahre gewesen sein. Was haben wir denn heute erlebt? Da schreibt der 8-Jährige, wir waren heute im Haus vom lieben Gott. Er selber war nicht da, nur seine Frau. Die war gerade beim Saubermachen. Montag früh, 10 Uhr, Raumpflegerin. Ach ja, was man alles missverstehen kann. ihr lieben Mitschwestern und Brüder, und ich weiß, was ich jetzt sage, Geschwister und Bruder und Schwester, zum Glück hat sich das ja ausgebürgert. Ach, das sind alles Ordensbrüder und Krankenschwestern. Weißt du, und jetzt mal so unsere Sprache, ne? Du, hör mal, da gibt's Geschwister, aber die sind verheiratet. Das gibt's doch gar nicht, ne? Ach so. Ich weiß, wir merken es gar nicht. Andere verstehen es nicht. Und unsere Aufgabe wird immer sein, uns gut dran zu orientieren. Was würde Jesus dazu sagen? Was ist bei uns reformbedürftig? Nicht in Panik uns alles Mögliche anzutun, aber wir haben einen Auftrag. Wir gehen an unsere Aufgabe. Unsere Gotteshäuser, Stätten des Gottesdienstes, des Gebetes für alle, die es verstehen, die bei uns sich angenommen fühlen, und Gäste, die kommen, die werden nicht ins Rampenlicht gestellt, werden aber gewürdigt, und man kriegt raus, strecke ich ihm die Hand entgegen, hallo Bruder, oder sage ich guten Tag, freut uns, dass Sie da sind. Ich weiß, wie heißen Sie denn? Ach Jörg, wie von früher, ne? Kennt ihr das noch? Gottesdienst, Bekanntmachung. Haben wir etwa Mitglieder aus anderen Bundesgemeinden hier, dann bitte ich doch, dass Sie aufstehen und Ihren Namen sagen. Ich habe einen erlebt, da gehe ich nie wieder hin. Da muss ich mich erst mal vorstellen. Ach, wie schön, dass wir die Rituale alle nicht mehr haben. Und das tut gut, wenn man von einer Gemeinde wechselt, wo man zu den Allerjüngsten gehört, in eine Gemeinde, wo man zu den Ältesten gehört und merkt, das haben sie alles hinter sich. An Ecclesia Semper Reformanda, Gemeinde, die sich immer wieder erneuert, auch in unseren Stilformen und in unseren Ritualen. Aber das heißt immer, und es geht weiter. Und wir werden das Ziel nicht erreichen, zu sagen, jetzt sind wir so, wie Jesus sich das immer vorgestellt hat. Wir sind unterwegs. Und dazu wünsche ich uns Mut und Bereitschaft. Wir haben früher das so gesungen, sag es allen weiter, Gott selber lädt dich ein. Sag es allen. Sein Haus hat offene Türen, will alle zu sich führen. Unser Lied, das wir jetzt singen, wird auch davon handeln, wenn wir in Strophe 2 bekennen und hineinhorchen. In diesem Haus ist Raum für uns und für die anderen. Raum. Geben wir Raum? Oder heißt es Räuberhöhle drastisch, da wo man die Beute teilt und sagt, hier sind wir unter uns? Jesus hielt es nicht für einen Raub, wie Gott zu sein. Da taucht das Wort wieder auf, singt die Urgemeinde. Sondern er entäußerte sich und wurde Mensch. Hat alles losgelassen, was in seinem Interesse war, und sich darauf eingerichtet, uns zu dienen und uns zu helfen. Also, wenn wir das jetzt singen, in deinem Haus ist Raum, Raum für uns und für die anderen, bekennen wir es, und auch unsere gemeinsame Aufgabe, zu der wir berufen sind.